detektivistische Grüße, hörte Hörende.
Hörte Hörende. So nice. Willkommen zu und bei den letzten Detektiven, eurem Ermittler-Podcast zur 1980er Cyber-Noir-Radioserie Jonas, der letzte Detektiv im bayerischen Rundfunk. Thorsten, wollen wir kurz den Elefanten im Raum adressieren?
Dabei habe ich ihn gerade noch rausgeführt und zurück in den Zoo. Natürlich, mächtige Vierbeiner sollten immer Platz in unseren Aufnahmen haben. Also, schieß los.
Es geht um unseren Geburtstag.
Meiner war doch schon. Ich habe im März Geburtstag, schon eine Weile her.
April 2021, da haben wir losgelegt. Sie erinnern sich, Kollege?
Der Podcast hat Geburtstag. Unser Podcast. Unser Podcast, den wir so lieben wie Jonas seinen Sammy.
Am 11.04. ging unsere Pilotfolge damals live. Zeit also mindestens euch da draußen, die 100 da drüben, die 20.000 auf der Seite, alle Arme hoch, hoch die Hände, fast Wochenende. Euch da draußen Danke zu sagen. Wir freuen uns natürlich weiterhin und immer über jeden Kommentar, jede Anregung und jeden sogenannten sachdienlichen Hinweis. The more the merrier, wie wir alten AmerikanistInnen sagen.
Ja, und vor allem bleibt uns gewogen, ihr Audio-Sci-Fi-Meets-Crime-Connoisseure.
Hört, hört, auf die nächsten 24 Monate und entsprechend viele weitere Folgen.
Genau. Und ihr werdet es bemerkt haben, diese Folge ist verspätet. Wir hatten es schon zum Beginn der Staffel angekündigt. Seit die Welt da draußen plötzlich wieder viele Termine hat und Rudi und ich beide scheinbar ständig durch die Weltgeschichte pendeln, ist es schwierig geworden, gemeinsame Aufnahmetermine zu finden.
Aber das heißt natürlich mitnichten, dass wir euch, die Detektivfans, aber auch Jonas, Judith und Sam, hängen lassen. Wir stellen uns nur etwas anders auf. Nach der Sommerpause geht es auf jeden Fall weiter, aber möglicherweise im veränderten Rhythmus.
Mehr dazu, wenn's soweit ist. We'll cross that bridge when we get to it, wie der Amerikaner sagt. Bis dahin melden wir uns heute mit einem neuen Fall zurück. Und zwar Fall Nummer 12, Inselklau. Und das ist gleich wieder ein Staffelfinale.
Wow. Inselklau wurde am 30.10.1986 ausgestrahlt, spielt am 20. Mai 2011 und Regie führte der gute Alexander Malochowski, den vielleicht einige von euch vom liebenswürdigen Pumuckl kennen. Das passt sehr gut, denn gerade wird in München diskutiert, ob man nicht den Pumuckl als Fußgängerampel einsetzen sollte, seinen Konterfei oder seinen Scherenschnitt.
Es gibt doch auch einen neuen Pumuckl-Film oder Serie oder so. Der Pumuckl kommt wieder.
Stimmt.
Pumuckl Forever. Ja, und man kann ihn natürlich auch, also kennt ihn natürlich auch, Alexander Malachowski vom liebenswürdigen Jonas. Rudi, Pumuckl oder Jonas, hin oder her, worum geht's denn heute?
Wir starten in Westerport bei Babelshafen, Vereinigte Staaten von Europa. In der Bar vom Maritim lernt Jonas den angeheiterten Jesper Nix kennen. Und Herr Nix hat ein Problem, er vermisst drei Inseln. Was ihm geblieben ist? Die Grauzone. Die Grauzone ist ein Gebiet, das offiziell nicht existent ist. Vor knapp 20 Jahren ist hier ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen. Auf den Karten ein weißer Fleck, verdrängt, vergessen, kaum bewacht. Wer geht schon in ein Land, das es eigentlich gar nicht gibt? Na klar, Jonas und Sam. Und wie immer gilt, nichts ist so, wie es scheint.
Diesmal aber wirklich mit Anlauf ist nicht so, wie es scheint. Ganz kurz organisatorische Frage. Ich glaube, ich muss etwas noch meinen Stuhl verstellen hier und irgendwie den Camera Angle, weil ich sehe, ja, es passt irgendwie nicht ganz so hundertprozentig. Warten Sie einmal kürzlich. kürzlichst.
Si, Senor, wir machen heute eine Fiesta.
Fiesta. This looks better to me. And we have the microphone. Come here, microphone. We talked into the microphone.
Mic check. Und ihr läuft die Frau weg. Baby, come back.
Es ist 1996.
Wow. Ich mache mal das Gerät.
All right. Warte, ich muss mal hier ein bisschen des Backwerks nehmen.
Das ist cool. Ja, warte, diese Ladung.
Es bleibt sicher was übrig. Das wird dann hier eingefroren und dann kannst du einfach vorbeikommen.
Geil.
Boom. Wir machen weiter. Wir können nochmal klatschen.
Eins, zwei, drei.
Eins. Wir befinden uns im Maritimhotel. Und zwar nicht am Timmendorfer Strand oder in Travemünde, sondern in Babelshafen.
Es gibt nämlich was zu feiern. Partyalarm. Wer sich noch erinnert und ein treuer Jonas-Hörer ist, der weiß, einst befreite der taffe Detektiv Judith nämlich von einer Insel. Wie passend, dass das diesmal auch um eine Insel geht. Und da feiern die beiden so ein bisschen. Allerdings, wie wir bald sehen werden, also in Feierlaune ist jetzt irgendwie keiner der Beteiligten. Wie gut, dass in das etwas peinliche Schweigen wahrscheinlich da folgender künftiger Fall hineinbröselt. Und zwar der Jesper nix. Der Jesper, der ist von Moxon. Und sein Geschäft ist Nordmeeröl. Und Öl ist immer ein gutes Geschäft. Wir wissen alle, dass bald die Femme-Vogue-Nazis uns die Heizungen rausreißen aus der Wohnung mit Commander Habeck, der sich abseilen wird vom Swatocopter 3000. Naja, auf jeden Fall, Jesper nix, der vermisst drei Bohrinseln. Und er betrinkt sich so ein bisschen, ist schon angereitert. Was bleibt einem Mann auch übrig sonst? Er trinkt Whisky. Und jetzt entspinnt sich so eine Art unfreiwilliges Dreiecksgespräch. Das ist sozial schon immer super unangenehm irgendwie. Aber durch die grundsätzliche Laune, die Judith und Jonas haben, vor allem Judith, weil sie genau merkt, wie wenig Bock Jonas auf dieses Hotel hat, in dem er sich total unwohl fühlt, ist es immer kurz so vor, oh, ist das ein Ölfass? Ist das ein Streichholz? Na, mal gucken, was dann passiert, wenn ich das da drauf werfe. Naja.
Ja, Judith ist wirklich nicht erfreut. Judith hat Jonas endlich in den Urlaub geschleift, da, wo seit Folgen wir eigentlich schon gehört haben, dass sie ihn hinbringen will, zum gemeinsamen romantischen Getaway im fancy Luxushotel mit angeschlossenem Kongresszentrum, nehme ich mal an. Ist das Maritimhotel in der Jonas-Welt das gleiche, was das Maritimhotel bei uns ist? Das habe ich mich gefragt, weil das sind doch immer so Konferenzhotels.
Ja, ich habe auch den Eindruck. Ich meine, die Nähe zur See ist vielleicht ein Thema, aber ich hatte auch so einen typischen 80er-Jahre-Kasten im Kopf, als ich das hörte, ja.
Ja. In Travemünde kenne ich das Maritimhotel, da steht jetzt unter Denkmalschutz.
Naja, so das, also
mit den 80er-Jahre-Kästen.
Also, je mehr dann Jonas und Jesper so um die Ecke ins Gespräch kommen, da springen Jonas Detektivsinne an. Man muss dazu sagen, er sagt auch, das muss man mir nachsehen, ich hatte schließlich seit Monaten irgendwie keinen echten Fall mehr, also offensichtlich auch Jobflaute beim Vollblutdetektiv. Judith, die mit Jonas seit 2 Jahren so eine Hop-on-Hop-off-Beziehung fährt, wie wir wissen, ist ja nicht immer alles gut zwischen den beiden, ist durchaus schwierig und voller Herausforderungen. Sagt dann, ja klar, euch beiden auch noch viel Spaß hier, ich gehe schon mal ins Hotel, macht ihr doch, was ihr wollt. Zu dem Zeitpunkt ahnt sie vielleicht schon, dass es, naja, man weiß es nicht genau. Das kommt alles noch später viel dicker. Auf jeden Fall, jetzt schaltet Jonas nämlich um, er sagt, okay, also hier ist ein Fall, hier muss ich mich konzentrieren. Whisky ist zwar gut, aber jetzt brauchen wir erstmal klaren Kopf. Und das heißt, wir brauchen echten Kaffee. echten Kaffee. Aber seine
den gibt es allerdings nur im Kännchen.
Seine Kaffeeleidenschaft wird gleich bestraft. Seine schwäbische Hausmannsart hier am besten, so ein Zentiliter würde er gerne ordern, aber nix da. Gleich stellt der Kellner, der ja später auch noch eine Rolle spielen wird, zwinker, zwinker.
Oh, Spoiler!
Der stellt ihm gleich mal so ein Käffchen hin. Na gut, also Jesper erklärt ihm, also ich habe 2 Ölbohrinseln verloren, schlecht, schlecht. Die waren nicht state of the art, aber es ist auch ärgerlich genug. Aber ich habe auch eine 3. verloren. Und das ist dann wirklich die Bohrinsel, die wehtut, weil die ist total die ist total high-end. Da werden wir noch später drauf zu sprechen kommen. Wie dem auch sei, Jonas sagt einfach, obwohl er genau weiß, was es bei Judith für Trouble auslösen wird, er sagt zu, ich übernehme das und Jesper schlägt ein.
Mhm, genau. Also die wahre Dystopie, muss man ja wirklich sagen, in dieser Jonas-Welt mit Grauzone und allen möglichen sozialen Problemen, ist aber eigentlich, dass es nur Kaffee im Kännchen gibt. Das finde ich, das war man 2011, im echten 2011, anders gewohnt. Da konnte man durchaus auch öfters mal eine Tasse Kaffee im Maritim kriegen. Das ist wirklich schlecht gelaufen. Gut, Jesper Nix, auch schöner Name, wieder so ein sprechender Name. Alle wieder mit J, also ich glaube, die einfachste Möglichkeit, um zu vermitteln dem Publikum, dass Jonas jetzt gleich hier voll auf einen Fall abfährt, ist jemanden hier einzuführen, dessen Name mit J anfängt. Weil dann ist Jonas nämlich gleich voll dabei. Und diese Insel, diese Hightech-Insel, die der Mensch verloren hat, das ist natürlich wirklich eine interessante Geschichte für Jonas. Also da muss er sich ranmachen. Und da sind wir dann eigentlich bei dem, was ich inzwischen wirklich fast so als die Jonasche quasi griechische Hamartia bezeichnen will. Er kann einfach nicht anders, als zu detektivieren. Und wenn da ein Fall ist, dann wird der Fall allem anderen vorgezogen und egal, was sonst da so ist. Und das führt ihn dann und wann immer in kleine Problemchen.
Ja. Halb zog es ihn, halb fiel er hin in den neuen Fall.
Ja. Wie Judith es ausdrückt. Wie Judith es ausdrückt, du machst alles kaputt, Jonas, weil du einen neuen Fall hast. Das ist eigentlich Jonas in Beziehungen sehr gut zusammengefasst.
Ja, ja, ja. Und es heißt dezidiert nicht, wenn du einen neuen Fall hast, sondern weil. Also du hast vollkommen recht. Eine Kausalität ist hier mehr als angezeigt. Der Jonas'sche Imperativ ist also, mach kaputt, was dich nicht kaputt macht. Also auf jeden Fall Streit, mega Streit. Wir springen, wir bleiben im Maritim, wir springen ins Hotelzimmer. Ja, also der Streit eskaliert. Jonas hat ja eine Geschichte von Ansagen von Judith, wenn du das und das machst, dann verlasse ich dich, wenn ich das und das mache, bin ich weg. Also eigentlich ist es auch Business as usual. Vielleicht reagiert er deshalb eher so, du kennst mich doch, ich kann nicht anders, wie du es gerade erwähnt hast, bla blub. Ob das diesmal auch gut geht, wir werden es am Ende wissen. Ja, Judith stellt natürlich damit auch nicht nur Jonas, Berufsbild in Frage als Jobwahl, sondern dass er so stark mit diesem Beruf verbandelt ist und dass er seine Essenz, seine Lebensessenz praktisch auch daraus zieht. Damit stellt Judith natürlich auch das Wesen Jonas in Frage, den Mensch Jonas. Und ja, das schmerzt sicherlich auch. Jonas reflektiert das aber nicht so wirklich. Manchmal im Gespräch mit Sam so ein wenig, aber es ist nicht so, dass uns Kosa hier eigentlich eine autotherapeutische Einheit mal mitgeben würde. Jonas bleibt einfach stur und macht auf schicksalshafte Kräfte, sind da am Werk. Ich kann nicht anders, ja.
Es zieht ihn hin in die Grauzone. Du hast es vorher schon erwähnt. Warum zieht es ihn in die Grauzone? Weil Sammy, wie immer, der absolute Könner, berechnet schon, bevor Jonas überhaupt aussprechen kann, was er will, wo diese Inseln verblieben sein könnten. Aus der Position der anderen Inseln, wie lange das Ganze gegangen ist, und aus der neuen Information, dass eine dritte Insel geklaut wurde. Ja. Und dann kann Sammy nämlich Dinge berechnen, die die Computer von Moxon nicht berechnen konnten. Also Sammy besser als jede AI. Er findet Dinge raus, nachdem man ihn noch nicht mal gefragt hat.
Ja. Ich glaube, wenn es das Wort Triangulieren nicht gäbe, dann hätten irgendwie 9 von 10 Detektivgeschichten zu der Zeit einfach auch nicht funktioniert. Es wird dauernd irgendwas aus irgendeinem Datenbestand trianguliert und schon gelöst.
Boom.
Ja.
Alles mal schnell hin trianguliert. Da muss ich aber ehrlich sagen, das war so eine Sache, wo ich wieder so, da hat man wieder seinen Disbelief so ein bisschen extra suspenden müssen. Weil Sammy erklärt zwar, also es war irgendwie kosa klar, es ist komisch, wenn Sammy jetzt da kurz im Hotelzimmer gleich rausfindet, wo es denn hingehen soll, erklärt zwar, warum die Computer von Noxon anscheinend nicht diese Inseln gefunden haben, nicht aufgespürt haben mit, ja, die wussten ja erst, dass nur dass 2 Inseln weg sind und da kann man dann nicht so genau das Ganze berechnen, das funktioniert nicht, sondern nachdem die dritte Insel jetzt weg ist, wissen wir das. Und die andere Sache ist, die Grauzone ist irgendwie nicht verzeichnet, da gibt's Computersperren davor, deswegen konnten die Computer von Moxon das nicht nachvollziehen. Finde ich, ja, erzähltechnisch verständlich, aber so ein bisschen intellectually lazy, weil was soll so eine Computersperre sein? Und warum könnte eine mega große internationale Ölfirma dann nicht über so eine Sperre hinweghüpfen, aber Jonas etwas wirre Computer irgendwie aus dem Grabbelfach kann das. Das ist nicht so, fand ich nicht ganz überzeugend.
Hm. Ja, und wie als, also, obwohl jetzt der Streit weiter eskaliert zwischen den beiden und es sozusagen die Möglichkeit eines Ausstiegs gäbe, bleibt Jonas dran. Was ist dieser Ausstieg? Ja, also dieser Jesper, der meldet sich man telefoniert zusammen und Jesper erklärt dann, plötzlich klingt er am Telefon ganz, ganz, ganz klein und klein mit Hut sozusagen und erklärt, nein, also ich brauche Ihre Hilfe gar nicht mehr, alles cool in Kabul und wenn es ums Geld geht, nein, auch machen Sie sich keine Sorgen, ich überweise Ihnen natürlich Ihre Ausgaben. Und je mehr er diesen Fall klein marginalisiert, desto interessanter wird er natürlich für Jonas. Denn hier werden seine Detektiv-Spider-Senses tingeln hart. Und Jonas sagt, ja, I don't care. Ich werde diesen Fall lösen. Either way. Ja.
Ja, es war ja, am Anfang war es so ein bisschen klar, dass Jonas wirklich diesen Fall annehmen will, weil er hat sich ganz schön runterreden lassen von seinem eigentlichen Detektivhonorar. Also nur 250 Euro als Erfolgshonorar ist jetzt echt nicht viel, wenn man irgendwie so 110 oder so am Tag plus Spesen kriegt. Also da müsste man sehr schnell den Fall lösen, damit sich das lohnt. Aber nein, er hat sich da einfach überreden lassen, weil er den Fall ja annehmen wollte. Jetzt hätte er sein Geld gekriegt, ohne irgendwas zu machen. Wollte eigentlich überhaupt auch gar nicht notwendigerweise in die Grauzone fahren. Da gab es ja ein Gespräch mit Sammy, wo er gesagt hat, für 250 Euro fahre ich doch nicht in die Grauzone. Jetzt hätte er seine 250 Euro gekriegt und da wird dann wieder der Jonas, wie wir ihn kennen, hätte seine 250 Euro gekriegt, wenn er wegbleibt. Aber natürlich kann er nicht wegbleiben. Da ist ihm dann das Geld komplett egal. Er will wissen, was da los ist. Und warum Jasper Nix jetzt ihm untersagt, das weiter zu verfolgen, ganz kleinlaut.
Ja, und du hast ja notiert, und das stimmt, Grauzone ist wie Niemandsland, nur mehr nuklear. Es ist so
schön. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr schön. In Babylon ist es nicht toll, aber irgendwie überall, wo man rauskommt, Niemandsland, Grauzone oder noch irgendwelche diversen Sachen da, wo er sich hinbegeben muss, um irgendwie Zierzwerge zu retten. Es gibt sehr viele Grauzonen oder niemals. Es gibt sehr viele Zonen, wo man nicht hingeht, so No-Go-Zones. Und Jonas geht immer wieder hin. Und so das sich immer wiederholende Motiv ist, wir finden eine neue Zone, in die man eigentlich nicht hin sollte. Und aus irgendwelchen Gründen muss Jonas dahin und dann geht er dahin. Das ist irgendwie so jede dritte Folge inzwischen.
Es ist so, die Neonaturzustandisierung, wie sie Hobbes beschreibt, alles ist hier nasty, short und brutish, das Leben, nur mit unter unterschiedlichen Vorzeichen verstanden. Ja, genau.
Genau, genau, ja.
Also es eskaliert, der Streit, auch nach der Absage gibt Jonas nur einen Mittelfinger und sagt, diesen Fall löse ich. Judith sagt dann, wow, dann, ich komm mindestens mit, egal was du sagst. Und wenn du mich wegschickst, dann, Zitat, ich bleibe dran. Wenn doch Jonas jetzt nur zugehört hätte. Dranbleiben. Was bedeutet, ich wollte wohl dranbleiben? Das wird sich im Laufe des Falles noch herausstellen. Jonas begibt sich jetzt also, macht sich auf den Weg, muss noch irgendwie heißes Equipment einkaufen, will noch dies und das Erledigungen machen, aber fällt dann wie zufällig, in Anführungszeichen, der Schupo der Schutzpolizei in die Hände, beruft sich dann witzigerweise natürlich auf Judith, weil er weiß, die kann das irgendwie rausboxen. Schutzpolizei natürlich ganz überrascht. Ja, aber die Frau Delgado, die schickt uns doch. Hihi, ho, ho, ho. Und hier, mein Junge, da gibt es erstmal eins auf die 12, Peng, und sie setzen ihn erstmal fest. Aber setzen ihn nicht richtig fest. Hier gehen unsere als Hörer und Hörerinnen, gehen die Ohren schon so ein bisschen wie bei Pferden auf der Autobahn, wenn sie in diesen Containern sind und man sieht sie so rauslurgen, dann drehen sich bei dem Geräusch drehen sich diese Pferdeohren immer so ganz nett in alle Richtungen. Und so sollten wir auch hier dran sitzen, denn es kann doch kein Zufall sein, dass der so einfach aus dieser Zelle wieder entkommt. Jo, also, was hat es damit auf sich? Naja, wir werden es erfahren, aber erstmal alle Ausrüstung, alles ins Boot und es geht los Richtung Auftragsziel.
Ja, und ich möchte mal über Judith reden so ein bisschen. Ne? Wir haben ja eigentlich immer Judith in der Defensive erlebt. Jonas macht irgendeinen Scheiß und Judith kommt damit nicht klar und droht ihn zu verlassen. Das ist irgendwie so konstant immer wieder. Er arbeitet zu viel, etc., etc. Jetzt haben wir aber Judith selbst als problematische Figur. Da wird was thematisiert, was eigentlich schon längst in der Figur angelegt ist, nämlich, dass sie eben die Chefin ist von der Sicherheitsbehörde, dass sie einfach Polizistin ist, wie Jesper Nix sagt, und zwar nicht nur eine Wald- und Wiesenpolizistin, sondern mit einer gewissen Macht. Und dass sie jetzt ihre Schutzpolizei gegen ihren Bo da so auslaufen lässt, das finde ich durchaus, hat schon Vorzeichen von einer gewissen Problematik, dass da so ein gewisser Machtmissbrauch stattfindet. Und da werden wir ja noch mehr dazu erfahren.
Absolut, ich sag defund the police, Mann, das sage ich hier von meinem Schreibtisch, wo ich sicher bin. Was fällt Ihnen zum Thema DDR-Hymne ein? Sie haben da eine Notiz gemacht.
Ja, Sammy, als Jonas sich wieder berappelt, fängt Sammy an, die DDR-Hymne zu singen. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. 1986, wahrscheinlich kein so ganz obskurer Witz, wie man das heute wahrnehmen würde. Und klar, Michael Koser war bis 1961 DDR-Bürger und ist dann nach West-Berlin gegangen. Und dann hat sie ihn ja irgendwann ans Meer verschlagen, irgendwann an die Nordsee. Aber ja, er war DDR-Bürger, er weiß genau, wovon er da redet. Also eine wirkliche deutsch-deutsche Karriere, könnte man sagen, die sich hier niederschlägt.
Gut, also jetzt beginnt so ein bisschen der Abenteuerteil in dieser Folge, denn vor Ort angekommen, ich habe mir immer versucht, das vorzustellen, wie das eigentlich wirklich aussieht, die Szene, aber es ist so ein bisschen seltsam beschrieben. Also die finden Jonas und Sam, okay, die Richtung stimmte, sie finden die Bohrinseln und sie stellen fest, das kennt man jetzt auch von so typischen Kabel-1-Reportagen oder die liefen in den 2000ern hoch und runter ungefähr ab 2 Uhr früh und so. Ich meine nicht die sexy Sportclips, ihr perversen Schweinchen da draußen, sondern da geht's immer so um arme Filipinos, die ohne Sicherheitstools irgendwie große rostige Schiffe zerschweißen und zerlegen für so einen Tageslohn von 3,15 Euro. Dann es gibt alle 3 Sekunden so einen Unfall, wo dann jemand von 20 Metern nach unten stürzt und vollkommen zerschellt an diesen Beton- und Stahlteilen. Auf jeden Fall mit solchen, aber mit einem großen professionellen Selbstverständnis, Schiffsentführern und Zerteilern haben wir es auch hier zu tun. Jetzt kommt allerdings sozusagen witzigerweise mindestens die erste 10.000 Tonnen schwere Wendung in diesem Fall. Darum nennt es ja auch Staffelfinale, weil besonders viele schöne Fäden zusammengeführt werden, denn wir haben ein Potpourri an alten Bekannten oder einer alten Bekanntin hier, weil erstmal Jonas fällt auf, fällt runter, wird festgenommen und ihm droht schon die Folter mit dem Schweißgerät. Gerade noch rechtzeitig nähert sich aber der ganzen Bautruppe und Jonas und Sam ein Helikopter. Und wer steigt aus diesem Helikopter aus, Thorsten?
Man hätte es nicht schöner planen können. Lester, der Barmann aus dem Maritim, das ist jetzt ein kleiner Schocker. Da sind wir so ein bisschen, was, okay. Ja. Aber ja, ist schon vorgedeutet, ist ja eine Figur, die eingeführt wird. Und aber auch Dr. Dunja Kamal. Und die kennen wir ja aus Jonas Abenteuern mit der Archäologie, wie ich es mal so nennen würde.
Ja. Ja, also die Fachrichtung ist Jonas ja egal. Hauptsache, es ist ein warmer Schoß, in dem er seinen babylonischen Samen setzen kann. Dann passiert etwas unheimlich Witziges. Also ich fand es sehr witzig. Und zwar, Jonas lässt unbeabsichtigt, also schon, oder? Kann man nicht anders lesen. Unbeabsichtigt lässt Jonas die Tarnung auffliegen. Denn Frau Dr. Kamal und Lester, der Barmann aus dem Maritim, die haben sich ausgegeben als Corporate People, also als professionelle, was weiß ich, Schrotthändler, Ankäufer. Tatsächlich sagt Jonas aber, Moment, gut hörbar für alle, was macht denn eine FreiheitskämpferInnenfront wie die UFB, die Befreiungsfront, hier in dieser Szene? Und die Schrotthändler trauen ihren Ohren nicht zurecht und sagen, what? Wir sind ehrliche illegale Schrotthändler. Mit solchen Terror, mit einer Terrorcrew, da machen wir keinen Handel. Hier werden wir erstmal, weil wir so ehrlich sind, geht es um so die Ehrlichkeit. Ach nee, vergessen wir es. Wir sind einfach jetzt teurer. Wir wollen mehr Kohle dafür. Als ob Terrorcrews per se einfach mehr Kohle hätten als so Corporate-Typen. Naja, und Kamal reagiert einfach, weil sie kennt den Shit von zu Hause. Ich lasse mir gar nichts erzählen. Erstmal alle niederschießen, egal wie weit die eigentlich schon sind mit ihrer Arbeit, alle werden einfach erschossen.
Ja, fand ich groß, weil Jonas erzählt dann, ja, er kannte ihren Stil im Voice-Over, Dunjas Stil, einfach mal alle über den Haufen zu schießen. Und erzählt das so leicht anerkennend, ach, irgendwie so, ach ja, die wieder, schießt gleich alle über den Haufen, wie lustig. Ich meine, er hat sicher keine großen Sympathien zu den Inselclown und Schrotthändlern. Denn Sven, der eine der beiden, der eher so der Grobschlächtige, wollte ihn gerade mit seinem wasserdichten Schneidbrenner zertrennen. Und ich glaube, da kann man ihm nachsehen, dass er dem kein Auge nachweint, keine Tränen nachweint. Was sage ich hier für Dinge? Da kann man ihm nachsehen, dass er dem keine Träne nachweint.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Glück für Jonas, Fragezeichen? Naja, nicht so ganz. Also uns ist klar, was er da gesehen hat, das soll er nicht weitertragen. Also aufgrund des alten Samensaustauschens willen nimmt ihn Frau Dr. Kamal erstmal als Geisel mit. So ein bisschen Zeit ist damit gewonnen und es geht auf die Ägir. Und die Ägir wiederum ist ja eben diese dritte Bohrinsel, die eigentlich wie ein Moment, ich habe das gerade. Ah ja, die Zuhörer sehen es jetzt, alle anderen müssen sich es vorstellen. Ich habe das gute Geodreieck aus der 10. Klasse hier. Und so ungefähr muss dieses Schiff auch aussehen. Ob das wirklich so geeignet ist für Wellengang und was auch immer, weiß ich nicht. Bin ich jetzt zu wenig der Nautiker vor dem Herrn. Aber Vielleicht ist es so.
Scheint ja zu funktionieren. Scheint ja mit 25 Knoten durch die Wellen zu fahren. Und ich habe das gerade nochmal umgerechnet. Das sind ungefähr 46 Kilometer pro Stunde. Ein Schiff ist, also Kreuzfahrtschiffe sind nicht immer so schnell. Und eine Bohrinsel, für eine Bohrinsel ist das schon ganz schön schnell. Also wie auch immer dieses geodreieckartige Schiff gestaltet ist, es scheint gut genug designt zu sein, um doch eine ganze Ecke Geschwindigkeit aufzubringen.
Ja, und jetzt kommt im Grunde der Teil, den ich so als, ich glaube, am ehesten Cosa sieht, hat viel Diamantenfieber gesehen. Müsste man mal gucken, ob der, ja schon, der Bond-Titel war ja davor. Also jetzt ist irgendwie alles Bond-mäßig auf Plattformen angelegt und es kommt so ein bisschen agentenhaft alles rüber. Wenn nur das wäre, dann wäre auch, Spoiler, Spoiler, vielleicht meine Bewertung am Ende eine positivere, aber jetzt baut Cosa wieder was ein, was wir schon ganz oft angekreidet haben, nämlich der Kater, nee, das klingt ein bisschen zu verallgemeinernd, vor allem, wenn wir jetzt wissen, was aktuell mit gewissen Bands los ist. Das Problem ist, dass Cosa Jonas wieder einfach als pseudo-geilen Liebhaber jüngerer Frauen inszenieren möchte und alles daran ist widerlich.
Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist, ich glaube, ich verstehe, wie das gemeint ist, wenn man sich diese ganzen Film-Noir-Sachen ansieht, wenn man sich Humphrey Bogart und Lauren Bacall auch im richtigen Leben ansieht. Ja, natürlich, das ist so eine May-December-Romance. Aber wenn man da von heute drauf schaut, ist es jedes Mal noch ein bisschen problematischer, jedes Mal, wo man sich's neu anschaut. Aber da sind wir ja noch gar nicht wirklich da. Wir haben ja jetzt einiges, was da passiert. Also zum einen trifft er auf Yolanda, Jo, Nix, also auch wieder J-O. Ja, da wird eine gewisse Verbindung gleich mal vorausgesetzt, die Tochter von Jesper Nix ist, weswegen Jesper Nix plötzlich so stumm war, denn die wurde nämlich entführt von den Geiselnehmern. Lester stellt sich heraus als britischer Agent.
Vorgeblich.
Die UBF vorgeblich stellt sich heraus, ja. Stellt sich heraus. Es stellt sich ja noch anderes heraus dann später. Ja, und die usbekische Befreiungsfront möchte die Eröffnung des Ärmelkanal-Tunnels, die stattfinden wird, jetzt bald, am 20.05.2011, dazu nutzen, um diesen Tunnel in die Luft zu sprengen mit den ganzen Dignitaries da drin und natürlich da für ihre Sache ein bisschen Terrorismuswerbung zu machen, wie man sich das vorstellt. Also die wollen den Ärmelkanaltunnel in die Luft springen. Und wie wollen sie das machen? Indem sie den Tunnel anbohren mit der Bohrinsel. Also die Bohrinsel wird gebraucht. Das ist ja eine präzise Hightech-Bohrinsel. Und wenn die den Tunnel anbohrt, dann, also da muss man gar nicht viel in die Luft sprengen. Also da ist einfach dann, da ist aus. Also wenn das Wasser von oben reinkommt, dann boom, aus ist es. Und alle Präsidenten und Abgeordneten, die verwässern sich dann da am Boden des Ärmelkanals.
Genau. Ja, das ist das eine, also ein Politiken ohne Ende. Aber zwei Dinge kann man jetzt notieren. Erstens, Jo möchte Jonas gerne an die Wäsche. Jonas gibt den Schockgefrierten und sagt, grundsätzlich bist du ja schon eine kecke Biene, eine flotte Maus. Aber jetzt machen wir erstmal hier erstmal Action-Teil, bevor wir die andere Action machen. Alles für England, Baby, aber erst später. Das ist eine, also er verweigert erstmal den Geschlechtsverkehr. Aussage Yolanda, ich habe einen Vaterkomplex. Ja, das reicht.
Ja, das konnte, man konnte nicht ein bisschen subtiler an die Sache rangehen. Es musste wirklich der Holzhammer sein.
Genau. Und das ist eine. Und dann, warum wir vorhin gesagt, vorgeblich Dinge kommen raus. Lester ist einfach ein OG, habe ich mir notiert. Aber er ist nicht nur ein OG Original Gangster, sondern auch ein reichlich geschwätziger, britischer, ultrakonservativer Patriot, in Anführungszeichen. Der hat nämlich eine ganz andere Sache eigentlich vor. Der benutzt die UFB wiederum selbst als Werkzeug. Denn hinter Leicester, was steckt hinter Leicester? Was für eine Organisation steckt hinter Leicester, Thorsten?
Na, hinter Leicester steckt natürlich die Brexit Party, also beziehungsweise UKIP, also beziehungsweise der Winston Churchill Club, wie das in der Jonas'schen Welt heißt. Also eine Sammlung ultrakonservativer Briten, die gerne ihre Splendid Isolation weiter genießen wollen und nicht so ein blödes Link zum europäischen Kontinent haben wollen. Da habe ich mich gefragt, ja Moment, wie kommt man denn dazu, über sowas zu reden, zu spekulieren? Wie kommt man denn dazu, darüber eine Geschichte zu schreiben? Und dann kam mir, das Ganze kam Ende 1986 ins Radio. Entschuldigung, machen wir nochmal. Das Ganze kam Die Folge kam Ende 1986 ins Radio und schon Anfang 1986 gab es durchaus hitzige Aussprachen im britischen Parlament über den Bau des Eurotunnels, der angeleiert wurde zu diesem Zeitpunkt. 1981 hat François Mitterrand da angefangen zu drängen und 1994 wurde der Tunnel dann in Wirklichkeit eröffnet, also ganze 17 Jahre. Und zwei Wochen vor der Eröffnung in der Jonas-Babylon-Welt. Aber 1986 wurde ja die Folge geschrieben und 1986 gab es durchaus eben diese Diskussionen. Die Briten hatten Angst vor Franzosen, vor Deutschen, vor Tollwut und vor der Kartoffelfäule aus irgendwelchen Gründen, die durch den Ärmelkanaltunnel dann zu ihnen kommen würde. Also die Umfragen scheinen auch gezeigt zu haben, 1986, dass mehr als die Hälfte der Briten gegen den Tunnel ist. Und dann wurde der Tunnel halt doch gebaut. Also da werden wieder hochaktuelle Dinge aus den Schlagzeilen gegriffen und dann dreht man eine Geschichte draus. Also jedes Mal, wenn wir eine Jonas-Geschichte haben und uns fragen, interessantes Thema, wo kommt das wohl her, kann man so ein paar Monate vorher mal in die Schlagzeilen schauen, worum es da gerade ging und man findet den Grund.
Ja, und jetzt ist eigentlich der Fahrplan damit aber auch klar. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Nicht, weil vermutlich Jonas der Politiker und PolitikerInnen und Promi- und Prominentinnen-Freund Nummer eins ist, sondern weil er weiß, it's the right thing to do. Niemand soll da unten jämmerlich ersaufen. Jolanda stimmt zu. Jolanda sowieso ein recht aufgewecktes, junges Ding. Warum so traurig? Lächel doch mal ein bisschen mehr. Das sollten Frauen sowieso viel öfter tun. Auf jeden Fall, sie bilden ein keckes Power-Team und sie lenken Leicester ab und Jolanda, jetzt sag nochmal, was du da aufgeschrieben hast, beziehungsweise das ist auch so ein.
also Jolanda wird jetzt dargestellt als, ja, also ich möchte es mal so ausdrücken, Jolanda hat keine große Figurenzeichnung, aber sie kann Judo. Das ist immerhin eine Sache, was dann zu dem großartigen Satz führt seitens Jonas, das Kind konnte Judo. Und irgendwie kann ich mir nichts mehr 1986 vorstellen als Satz, wo irgendwie diese diversen Kampfsportarten gerade irgendwie so wieder am Aufflammen waren, wo irgendwie alle in Judo und Karate und alles gegangen sind. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Zeitgeist der Zeit. Der Zeitgeist der Zeit, der Zeitgeist der Zeit ist immer in der Zeit.
Ich meine, wir denken da zum Beispiel natürlich an Sascha Dräger als Tarzan in TKKG, der Braungurt, der praktisch sich auf alle Maschinengewehrträger stürzt und sie per Schulterwurf ausschaltet. Oder wir denken etwas früher an Roger Moore, der plötzlich auch unterwegs ist in Asien, nachdem so eine, in Anführungszeichen, gelbe Welle, was für ein ekliger Ausdruck, aber so nannte man das damals, die gelbe Welle an Kung-Fu-Filmen, den deutschen Markt auch überflutete und man reagierte seitens Eon Productions, also der Produktionsfirma von Bond, darauf mit einer Folge, in der Roger Moore beschützt wird von zwei zierlichen Asia-Girls, die beide aber dann sich als durchschlagende High-Kicking-Ladies sich etablieren und so den britischen Agenten beschützen. Ja, genau. Also das stimmt. Überall ist plötzlich die harte Handkante zu spüren. Und auch hier Yolanda schlägt oder drückt oder wie auch immer, was sie für einen geheimen Griff anwendet. Lester ist K.O. Und der hat davor noch seinen Plan ja offenbart, wie er das alles macht. Und darum weiß Jonas jetzt genau, was er zu tun hat. Nämlich er schnappt sich den schweren Taucheranzug, den eigentlich Lester tragen würde, zwängt sich da, na, muss ich gar nicht reinzwängen, benutzt ihn und marschiert los, um, so sein Plan, den Bohrer zu sabotieren, bevor der eben diesen Tunnel anbohren kann, was ihm auch gelingt. Er taucht ab, er täuscht alle, die an Bord sind, inklusive auch Duna, und taucht dann wieder am anderen Ende auf. Aber dann schon wieder eine Wendung. Was ist jetzt los?
Mega Wendung. Wir sollten aber noch bemerken, Jonas versucht, den Bohrer auszuhebeln mit, na, natürlich, dem Unterwasserschneidbrenner, mit dem ihn Sven so gerne zertrennt hätte vorher. Also Chekhovs Schneidbrenner ist eine Fernseh- und Theatertruppe, die wir hier jetzt auch im Hörspiel aufnehmen. Ja. Jonas taucht ab, Jonas taucht wieder auf und plötzlich ist da Oberst Frank und Judith. Und wie kommen die dahin, Rudi?
Ja, jetzt löst sich auf, warum Jonas in der Polizeistation so einfach entkommen konnte. Denn der wurde niedergeschlagen und ihm wurde eine sogenannte Ortungsflüssigkeit injiziert. Und jetzt dämmert es langsam, Jonas. Moment, ich war die ganze Zeit also nur ein Werkzeug. Ihr habt mich die ganze Zeit beobachten können und Oberst Frank sagt, ja, ich und meine Gestapo, SSA 9, ja, wir hatten sie immer im Blick, sie hätten gar nicht abtauchen müssen, wir hatten ja alles im Griff, gar kein Problem. Und die Dame Judith war natürlich auch informiert, aber naja, Glückwunsch, wir klopfen Ihnen auf die Schulter. Sie haben Ihren Teil beigetragen zu dieser staatsträchtigen, zu dieser wichtigen Aktion, um einen größeren Terroranschlag zu verhindern. Duna ist festgesetzt, durchschaut jetzt natürlich auch Jonas Täuschungsmanöver und kann noch mit einem wilden arabischen Pseudo-Akzent reinrufen: Ich hätte dich töten sollen, Jonas! Naja.
Hätte der sie Zorn, wahrscheinlich am Anfang schon machen sollen.
Genau. Weiblicher Zorn, weibliche Enttäuschung, weiblicher Verrat, das sind die großen Themen in dieser Folge. Und jetzt kommt es zu einem innigen Abschied, Thorsten.
Ja, wir haben jetzt eigentlich eine tragische Zusammenkunft von verschiedensten Dingen. Und zwar Jonas, der ja Judith immer enttäuscht hat, wird jetzt von Judith enttäuscht. Und das finde ich wiederum, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fand es schade, dass das nicht so richtig rauskam in der Folge, dass die Folge ein bisschen so mit Holzhammer irgendwie so, Judith ist sauer auf Jonas und dann nicht so klar wurde, warum sie ihm jetzt diese Bioflüssigkeit und, also das hätte man noch ein bisschen besser auflösen können. Aber der Effekt ist natürlich ein sehr klarer und sehr durchaus bedrückender. Judith, die mitgemacht hat mit Oberst Frank zusammen, Jonas als ja Versuchskaninchen, als Köder zu benutzen, indem sie ihm diese Flüssigkeit eingesetzt hat, mit der sie dann zum Ort des Terroranschlags kamen mit seiner SSA 9 und seinen Eingreiftruppen. Judith hat da mit eingewilligt. Und das ist dann für Jonas der Punkt, wo er sich von Judith trennt und sagt so, das ist es jetzt. Er war nur, wie er sagt, ein blindes Werkzeug für Judith. Also ich finde eigentlich sehr elegant gelöst, dass diese Judith ist sauer auf Jonas Geschichte nicht ausgeht im Sinne von und irgendwann hat er mal zu sehr übertrieben und deswegen geht sie jetzt, sondern es geht so auseinander, dass Judith wahrscheinlich auch, weil er sie viel zu viel vernachlässigt hat, sagt so, dann machen wir das mal anders, dann siehst du mal, was ich so kann und ihn dann da als Köder benutzt und da Jonas merkt, Judith, du bist eine tolle Polizistin und viel Erfolg damit, aber merkt, die tolle Polizistin schiebt eben das tolle Polizistin-Sein auf eine viel höhere, viel höher auf der Rangliste als seine Freundin zu sein, seine ZB zu sein. Und damit ist es dann klar, dass es auseinandergeht.
Ja. So endet also nicht nur diese Staffel, sondern so endet auch diese legendäre Beziehung, an die wir uns schon alle als Hörer und Hörerinnen in Der letzte Detektiv richtig gewöhnt hatten. So richtig konnten wir es dann auch nicht glauben. Das ist das Ende, ja. Ist es das wirklich?
Ist es das Ende?
Erfahrt ihr, oh Gott, das erfahrt ihr nur, wenn ihr weiter dran bleibt. Nun gut, der Trennungsschmerz, das lernen wir aber auch, der hält sich nun gewissermaßen doch ein wenig in Grenzen. Oder, um darüber hinwegzukommen, da gibt es zwei Power-Therapien, nämlich das sogenannte, so könnte auch ein Album heißen, einer Punkband, Saufen und Bumsen, würde ich sagen. Denn nächster Halt...
Das ist jetzt nicht besonders kreativ.
Ja, nächster Halt, Casablanca, die Kneipe, das Etablissement des Casablanca. Und dort zischt Jonas bereits seinen 6. Whisky. Oh mein Gott, das ist doch überhaupt nicht gesundheitsförderlich, wie wir wissen, für ihn. Und teuer ist es auch noch. Aber dann. Gut, einen Teil, also Saufen abgehakt, aber wir müssen den anderen, den ich angesprochen habe, auch noch erfüllen. Ja, Yolanda springt dann in der Kneipe plötzlich auf und ab wie ein Flummi. Googelt das, wenn ihr den Ausdruck nicht mehr kennt. Und Jonas sagt, ey, stimmt, ich schuld dir noch einmal Behandlung nach Landwirtschaftsministerium. Ich steig noch mal gerne ein. Ich habe mir notiert hier, dann bummst du altersgerecht wie Thailand-Urlauber. Genau, und naja, dann wird also vollzogen, was verzogen werden muss.
Thorsten. Ich finde, ich habe es jetzt beim nochmal hören. Ich hatte es ja wir hatten es ja zusammen gehört vor einer ganzen Weile. Da fand ich das äußerst unappetitlich, das Ganze. Ich habe jetzt, wenn man die ganze Folge nochmal so Revue passieren lässt, es ist von Kosa klar beabsichtigt, dass Jonas sich erstmal dagegen sträubt, dass das erstmal so eine Sache ist, die er offensichtlich nicht machen will, natürlich dann total hin und weg ist, weil so eine junge, attraktive, judo-könnende Frau ihn toll findet, aus unerfindlichen Gründen. Und dann nach dem 6. Whisky und der Trennung und dem Verrat von Judith sich dann doch noch hinreißen lässt. Es ist, ich verstehe, wie das erzählerisch gemeint ist und dass es irgendwie ihn dann quasi entschulden soll, das funktioniert für mich nicht wirklich, weil es ist schon viel zu sehr in die Richtung gedrängt und diese Figur der Yolanda, finde ich, ist viel zu klischeehaft kindlich gezeichnet, also wie die sich aufführt, als dass das in irgendeiner Weise okay wäre. Also ich fand vor allem neben der Grundproblematik dieser inappropriate romance, fand ich die Zeichnung der Figur, also der Yolanda, fand ich relativ schwach. Also das muss man dazu sagen. Egal, welche Rolle sie sonst noch da spielt, sie ist einfach als Figur sehr schwach gezeichnet. Es sind nur Klischees von irgendwie 80er Jahre Jugendsprachen. Ich bin so eine total bouncing off the walls mit viel Energie, weil ich halt so jung bin. Funktioniert für mich nicht.
Ja, es ist klar, Thorsten. Ich meine, wir sind beide jetzt in einem statthaften Alter angekommen. Da fehlt uns einfach die Verbindung. Und sie fehlt
zur Jugend natürlich.
Ja. Zur Jugend, genau. Du würdest gerne noch generell zu den Mitwirkenden dieser Folge.
Ja, so nennt das der BR immer, ich finde das mal so schön, die Mitwirkenden waren, wird dann so in sonorer Stimme intoniert am Ende. Ich habe mal wieder ein bisschen so nachgeforscht, wer denn da alles mitgespielt hat. Und es sind ja nicht so viele neu, es sind ja immer wieder Leute, die schon in anderen Folgen vorgekommen sind. Wir haben Oberst Frank, wir haben Judith natürlich, wir haben neu den Lester. Und wir haben Jasper Nix. Jasper Nix fand ich besonders interessant, denn der wird gesprochen von Thomas Holzmann, der natürlich auch seine obligatorischen Parts in Derrick oder der alte Mussmann in den 80ern.
Ja.
Aber geboren in 1927 in München, gestorben 2013 in München, hat zumindest nach dem, was man in seiner Biografie im Internet nachlesen kann, über 30 Jahre immer wieder in den Münchner Kammerspielen gespielt. Also das war quasi ein Münchner Schauspieler-Faktotum, jemand, den man eigentlich auch aus allem kannte, wenn man da öfters mal ins Theater ging. Das fand ich eine schöne, Bayerischer Rundfunk, ne, wo ist der Pool von Leuten, wo die ihre Sprecher herkriegen. Und Jo wird gesprochen von Ilona Grübel, ebenfalls in München geboren, ein paar Jahre jünger, 1950, die laut dem Fundus allen Wissens, Wikipedia, in den 1980er Jahren größere Bekanntheit erlangte durch die ZDF-Serie Die Schwarzwaldklinik, in der sie die Rolle der Dr. Katharina Gessner innehatte. Ilona Grübel war auch 1968 schon mit 17 Jahren die jüngste Trägerin des Bundesfilmpreises. Also eine Frau, die was kann, schauspielerisch, und die auch so ein bisschen seltsam gecastet ist für die Rolle der Yolanda, wenn sie eigentlich parallel in der Schwarzwaldklinik schon eine Ärztin spielt. Aber that's acting.
Jetzt dachte ich, du sagst...
Ah ja, und Charlie Huber spielt auch wieder mit.
Ach so, ja. Ich dachte, dass du gesagt, mit 17 Jahren war sie bereits die jüngste Trägerin des Schwarzgurtes der deutschen Judo-Nationalmannschaft.
Das wäre natürlich dann noch extra. Da müsste man noch mal schauen, ja, wie die gespielt haben.
Ich muss eigentlich gerade lachen, weil diese, ich sage mal, Gender-Hassenden sich ja immer über das Partizip Präsens auslassen und sagen, nein, das sind keine Studierenden, sonst würden sie ja immer dann studieren gerade. Aber bei den Mitwirkenden, da war das nie ein Problem, weil die Mitwirker und Mitwirkerinnen, das hat sich andersherum
das ist kein Wort.
Nicht so recht durchgesetzt, wurde nicht verwendet, das fiel mir gerade noch ein. Aber kommen wir nun zu Real Talk, kommen wir zu unserer Bewertung. Und da fange ich jetzt einfach mal an und sage Doppelpunkt, wenn Jonas sich schon gegenüber Judith oftmals wie ein Vollidiot aufführt, das sage ich natürlich aus meiner Warte heraus, nur weil ich so kalt bin und habe nicht so ein Feuer für meinen Detektivjobs tagüber, kann er wenigstens ein nützlicher Vollidiot sein. Also da bin ich ganz bei Team SSA9 und freue mich diebisch fast schon darüber, dass der Detektiv hier aus dem Leben, über das Leben, vom Leben etwas mal lernt. Die politischen Implikationen des Falles sind natürlich seit Brexit 2020 noch brisanter. Kein Japaner würde sagen, nice. Und Nice hingegen, Schmierlappen J, lebt schon wieder seine Fatty-Fantasien aus. Entsprechend kann ich nur 3 von 5 Flaschen Büro-Whisky geben, die er nicht mal verdient hat, weil er schon im Casablanca 6 Whisky gezischt hat.
Also eigentlich schon 3 Flaschen ausgetrunken. Ja. Ja, von mir ebenfalls 3 von 5 Flaschen süffigen Old Foresters. Beim ersten Hören der Folge war ich ehrlich gesagt am meisten enttäuscht, dass die abhanden gekommenen Inseln nur Bohrinseln sind. Also das ist erstmal so mein Einstieg. Da war es für mich schon irgendwie so, ich dachte, da geht's irgendwie magischer zu. Aber nein, es ist ja nicht die Akte X, sondern es ist ja der letzte Detektiv. Viel Mysterium, Lost ist es auch nicht, kommt da nicht vor. Nein, es sind ganz schnöde Bohrinseln, die in die Grauzone geschleppt werden. Viel mehr James Bond als irgendwie so Aliens aus dem Weltraum. Jonas wird abwechslungsweise mal nicht von einem Klienten übers Ohr gehauen. Das ist auch mal was Neues für ihn, so als Erfahrung, sondern von Judith Höchst selbst. Der Klient hätte ihn ja eigentlich gehen lassen, hätte eigentlich gesagt, nee, hören Sie auf damit, lassen Sie es sein. Dass er es nicht lassen konnte, war sein eigenes Problem. Und Judith hat ihn dann eben, wie du sagst, zum nützlichen Vollidioten gemacht und ihn dann, ja, das letzte Mal eingesetzt, könnte man sagen. Ja, das konnte natürlich nicht gut gehen für Judith und Jonas, für Jay und Jay. Für die andere, für die nächste Beziehung von Jay und Jay, von Jonas und Yolanda, sieht's anders aus. Die wird zumindest sehr klar impliziert, raufen sich zusammen am Ende dieser Folge. Es ist eine sehr fragwürdige May-December-Paarung. Vor allem, weil das auch nicht das letzte Mal ist, dass wir Yolanda begegnen. Die kommt nämlich, Spoiler, in einer späteren Folge wieder. Und das, was mich aber am meisten an dieser ganzen Sache stört, ist diese überhippe, aber trotzdem extrem klischeehafte und flache Zeichnung der Yolanda-Figur. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die war irgendwie viel zu sehr irgendwie so die Selfie-machende Influencerin, obwohl sie doch gerade entführt worden war. Also das fand ich unstimmig. Insofern nur 3 von 5 Flaschen.
Tja, wenn auch ihr euch inselfreundliche Infos über den letzten Detektiv Babylons holen wollt, ohne dabei gleich entführt zu werden, seid ihr nämlich bei uns genau richtig.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. By the way, auf YouTube gibt's jetzt auch Podcasts, ganz offiziell. Also ihr könnt bei YouTube Podcasts abonnieren und da sind wir einer davon. Wir sehen genauso aus, wir hören uns genauso an, aber ihr könnt das euch noch einfacher machen, dass ihr auch keine Folge verpasst. Bewertet uns auch auf Spotify und Co. natürlich mit Bestnoten bitte und besucht gerne auch unsere Website www.dieletztendetektive.de.
Schreibt uns verschwörerisches Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive.
Sammy, klapp den Bohrkran raus.
Tschö mit Ö, auf Baldrian, San Francisco. Achso, ich muss auf Stopp drücken.
Auf
Achso,
ich Wiedersehen. Muss Das war Inselklau. Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2023.